Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
In den letzten Episoden haben wir viel über neue Servicekonzepte und Robotik im Service gesprochen. Heute richten wir den Fokus auf die Möglichkeit von Robotik in einem Bereich, der oft eher im Hintergrund läuft, aber absolut entscheidend ist: Reinigung und Hygiene. Ja, in den vergangenen beiden Folgen haben wir ja schon gezeigt, dass Robotik nicht unbedingt humanoide Roboter sein müssen. Wozu wir heute einen spannenden Gast haben, zu ihm aber später mehr. Von der Erfindung von Putzmaschinen über die Spülmaschine bis hin zu vollautomatisierten Reinigungsstraßen, wir arbeiten stetig daran, uns diese eher wenig glamouröse, aber essentielle Arbeit zu erleichtern und zu verbessern. Mit den Robotern bahnt sich ein neuer Sprung an. Ein Sprung, der sowohl mit großen Potenzialen als natürlich auch ganz klar mit Unsicherheiten verbunden ist. Was bedeutet Robotik für meinen Betrieb? Ist das überhaupt bezahlbar und ersetzt das uns am Ende völlig? Gerade im Bereich Reinigung und Hygiene stehen Betriebe heute unter enormem Druck. Strenge Hygienevorgaben, die wir einhalten müssen, Mitarbeitermangel und gleichzeitig der Anspruch, wirtschaftlich zu bleiben und natürlich Erwartungen der Gäste erfüllen. Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Martin Lausen, einem absoluten Praktiker und Kenner der Branche.
Ein Lichtroboter, das ist für mich ein Roboter. So, den kann ich losschicken, wenn ich große Flächen habe, lasse ich den die Flächen reinigen, wechselt selbstständig das Wasser an seiner Station, arbeitet immer mit bestem Wasser. Die sind einfach und schnell einsetzbar, sind mit 15 Euro pro Tag im Leasing ungefähr 20 Euro zu finanzieren pro Tag. Der arbeitet 365 Tage, das kann man auch rechnerisch gut darstellen. Also das sind Dinge, da ist ein Roboter für mich ein Roboter, und bei vielen anderen Dingen ist es eben eine Automatisierung.
Jetzt ist ja gerade so viel Aufmerksamkeit beim Thema Robotics. Wir nennen es jetzt einfach mal Robotics, ohne abzugrenzen, wo jetzt Automatisierung aufhört und Robotics anfängt. Aber eigentlich, wenn wir Robotics oder Automatisierung nehmen, das machen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten. Also das hat damals irgendwie mit dem Alexander in den 70er Jahren angefangen, dass wir da die Gurke nicht mehr per Hand schneiden müssen, sondern wir schieben die einfach durch den Alexander durch und dann haben wir Gurkensalat. Wir arbeiten mit Automatisierung und mit der Spülmaschine auch hochgradig automatisiert. Also wir arbeiten da ja eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten mit und brauchen jetzt nicht auf einmal Ängste entwickeln, weil da auf einmal etwas auf uns zukommt, weil wir das schon eigentlich seit Jahren machen. Das stelle ich immer fest, dass diese Angst auf einmal da ist, die vorher nicht da war. Vom Alexander hatte keine Angst.
Das ist wirklich eine Sache der Herangehensweise. Also natürlich Alexanderwerk oder Kartoffelschälmaschinen, das sind alles Dinge, die wir kennen. Das ist genauso, wenn wir heute mit über High Convenience sprechen, dann ist auch erstmal alle, oje, oje, bloß keine Convenience. Ja, aber jeder verwendet seit 50 Jahren Tomatenmark, ist auch ein Convenience-Produkt, ne? Ja. Oder geschälte Kartoffeln, wie auch immer. Das ist immer so dieser Sprung, und wie bringt man es rüber? Wie groß ist die Not? Das ist immer das Allergrößte. Wie groß ist der Personalmangel? Wie groß sind die Schwierigkeiten mit der Hygiene, mit dem Veterinär? Kann vieles schon helfen, weil die Robotics dann ja auch vieles digital gleich abbildet. Ich habe meine Nachweise, die ich brauche. Ich habe keine Zettel mehr für die Dokumentation. Also die Geräte an sich haben sich ja auch weiterentwickelt.
Du sprichst jetzt gerade einen interessanten Punkt an. Alle sprechen immer über Kochroboter und irgendwo alles, was irgendwo in der Produktion weiterhelfen kann. Aber lass uns doch mal über das, was du gerade angeschnitten hast, sprechen: Hygiene- und Reinigungsroboter. Welche Herausforderungen stehen Gastronomiebetrieben und Großküchen aktuell im Bereich Reinigung und Hygieneeinhaltung gegenüber?
Ja, das sind die gesetzlichen Anforderungen, ne? Die müssen alle eingehalten werden. Das muss dokumentiert werden. Und da wird's, die Anforderungen von den Veterinären werden immer schärfer kontrolliert, sage ich mal. Früher waren die auch nicht so tief im Thema. Es gibt schon lange diverse Verordnungen. Aber je länger die bestehen und desto mehr jüngere Veterinäre auf den Markt kommen, sage ich mal, desto genauer wird auch hingeguckt, und die Küchen werden alle immer größer. Auch das führt dazu, dass da viel genauer geguckt wird, weil das Risiko ja viel größer ist, viele Menschen, ja, ich sage jetzt nicht zu vergiften, aber dass da was passieren kann. Also je größer die Küchen, desto schärfer sind die Kontrollen. Und die Kleingastronomen, die haben die Schwierigkeit, dass die noch nicht technisch so gut sind, weil es muss ja auch alles bezahlbar sein. Also so diese Reinigungsroboter in Seniorenheimen und so, wo große Flächen, also nicht nur die Küche, sondern auch die Flure und Speiseräume, so da kann man ohne weiteres einen Reinigungsroboter, aber wenn ich ein Restaurant habe mit einer kleinen Küche, da lohnt sich so ein Reinigungsroboter nicht. Geht hauptsächlich immer darum, wie groß ist der Betrieb, ab wo kann ich mein Personal so weit entlasten, dass es sich für mich dann auch lohnt und das Ergebnis besser wird und eben auch sicherer in der Dokumentation und im Standard.
Gibt es denn derzeit, ich kenne den Markt nicht genau, muss ich sagen, aber gibt es denn derzeit schon Lösungen, also Richtung Reinigungsroboter, die sämtliche Küchen, sage ich mal, abdecken, große, kleine, mittlere, die ich dann halt irgendwie nutzen kann, die für mich wirtschaftlich tragbar sind?
Also eben das, was ich gesagt habe, in kleinen Küchen ist das mit der Wirtschaftlichkeit immer eher schwierig, weil es ist doch eine Investition oder ein Leasingvertrag, der da dranhängt. Und die Kleinbetriebe sind im Moment eh unter Druck. Also in der Gemeinschaftsverpflegung viel, viel eher. Es gibt ja auch Desinfektionsroboter, die machen das mit UVC-Technologie. Das ist ein besonderes Licht, also ein UV-Licht. Mhm. Mit denen fahren die dann durch die Küchen und durch die Speiseräume oder wo auch immer. Das ist aber eher was für eine Krankenhausverpflegung. In der Kleinküche ist das noch eher schwieriger. Aber in der Kleinküche könnte man anfangen, wo ich jetzt wieder bei Robotik und Automatisierung bin, so diese Temperaturgeschichten alle, diese Dokumentation, diese Protokollierung, das kann man auch alles über Sensoren mittlerweile automatisiert erfassen, so dass ich in dem Punkt schon mal sicher bin und kann dann eben mein Personal in dem Punkt so ein bisschen entlasten. Dann haben sie eben ein bisschen mehr Zeit für die Reinigung der Arbeitsflächen und Geräte. Wobei viele Geräte ja auch, wenn ich jetzt wieder bei Alexander, viele Geräte lassen sich ja heute auch in der Haubenspielmaschine reinigen. Die werden auseinandergebaut, werden da reingetan und kommen sauber raus. Und das ist ja nicht mehr mit so viel Aufwand wie früher verbunden, diese Geräte zu reinigen. Sich auch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, wenn ich überlege, was wir damals in der Küche alles nicht benutzt haben, einfach weil es so fies zu reinigen war, haben wir dann teilweise lieber das Brettchen rausgeholt. Ja. Aber was du gerade sagst, so digitale Lösungen, die einem helfen bei der Dokumentation. In der Beratung, wenn wir solche Lösungen umgesetzt haben, haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir bis zu 40% gespart haben. Einfach, dass wir weniger dokumentieren mussten oder gar nicht mehr dokumentieren mussten. Wir konnten die ganzen Zettelchen von der Wand reißen, weil alles irgendwo digital gespeichert wurde. Das war schon ein erheblicher Zeitaufwand und den konnten wir uns dann damals in der kleinen Küche immer gut sparen.
Das Gleiche gilt ja auch für Speisepläne, so die Kennzeichnung allergene Zusatzstoffe, so das findet heute auch in den meisten Küchen automatisiert statt und wird auch nicht mehr von Hand gemacht. So die Software in dem Bereich ist ja auch eine gewisse Art von Robotik, Automatisierung, KI. Die Software geht mittlerweile so weit es gibt einige, die können einem die CO2-Bilanz von dem einzelnen Gericht ausweisen oder irgendwelche anderen Fußabdrücke, die man haben möchte. So vor 10 Jahren war das alles noch Zukunftsmusik. Ne? Und heute ist das in vielen Küchen schon Standard.
Und zum Thema Allergien, will da gar nicht so abschweifen, aber es gibt ein spannendes Tool, das nennt sich Allergo App. Die haben sich darauf spezialisiert, die machen nichts anderes. Die machen nur das ganze Deklarationsmanagement, Allergenmanagement, machen die mit Hilfe von KI. Und die lösen ein Problem, eine einfache App oder eine einfache Lösung. Und das kann sich jeder mal anschauen, weil das fand ich, machen die gut. Thema Technologien für den Hygienebereich. Was für unterschiedliche, wir haben jetzt über Bodenreinigung, über UV-Reinigung gesprochen. Ich weiß, es gibt auch Roboter, die können Fenster reinigen. Also welche Technologien gibt es noch, die man so nutzen kann im Bereich Reinigung?
Also im Bereich Reinigung würde ich jetzt diesem Thema Gastronomie tatsächlich auf Bodenreinigung und Desinfektionsroboter beschränken, weil alles andere ist dann noch viel, viel, viel zu weit weg. Also bei anderen Geräten davon reden, also so ein Kombidämpfer als Beispiel, die haben ja auch eine eigene Reinigung. So, da ist da das Reinigungsmittel wird je nach Verschmutzungsgrad benutzt, die Zeiten werden je nach Verschmutzungsgrad genutzt. Und auch das wird wieder dokumentiert, wie lange habe ich womit gereinigt und welche Temperaturen habe ich da erreicht, sodass auch da wieder der Nachweis digital erbracht wird. Wäre für mich so im Bereich Horeca, in dem wir uns bewegen, das, was am sinnvollsten ist. Es gibt auch Kippbratpfannen von einem Hersteller, der hat eine Reinigungslanze. Also nach dem Kochen wird an dieser Kippbratpfanne im Gerät so eine Reinigungslanze befestigt und der reinigt dann mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Bar bei geschlossenem Deckel das Gerät von innen und es ist auch picobello sauber. Und wer früher mal eine Kippbratpfanne gereinigt hat, weiß auch, was für eine doofe Arbeit das ist.
Was da auch ergänzt werden kann, die haben einen wesentlich geringeren Wasserverbrauch, als wenn wir das selbst reinigen. Ich weiß noch damals, entweder wir hatten dann einen Wasserhahn über der Kippbratpfanne, dann haben wir sie erstmal schön volllaufen lassen, erstmal zum Einweichen. Dann haben wir sie ausgeschüttet und dann haben wir sie im schlimmsten Fall nochmal volllaufen lassen und da ist richtig Wasser verloren gegangen. Und wenn du jetzt solche Reinigungssysteme hast, dann hast du auch noch Unmengen an Wasser gespart. Unglaublich, wie Robotik bereits Anwendung in der Reinigung findet. Auch hier zeigt sich wieder, Robotik ist kein Zukunftsthema, sondern bereits bei uns im Alltag und im Alltag vieler Betriebe angekommen. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, oft beginnt der Weg mit digitaler Dokumentation, Sensorik und automatisierten Nachweisen. Und genau darin liegt für viele Küchen schon heute ein enormer Effizienzgewinn. Außerdem ist es wichtig zu prüfen, ob und welche Roboter sich für den eigenen Betrieb lohnen. Darauf und wie sich die Rolle des Menschen, ganz wichtig, und den vergessen wir häufig dabei oder sprechen es zumindest nicht an, also wie sich die Rolle des Menschen dabei entwickelt, werfen wir nun einen Blick mit Dr. Katharina Blöcher, die sich intensiv mit Robotics und dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine beschäftigt hat. Wenn Roboter Einzug halten in den unterschiedlichen Bereichen, wie wird sich die Rolle verändern oder wie werden sich Jobs vielleicht auch verändern?
Also auf der einen Seite, was wir eben ja auch schon gesagt haben, hat, wenn ich das in meinem Konzept integriere, der Mensch natürlich viel mehr Zeit für den Kontakt am Gast. Das heißt, ich habe eine Art Guest-Manager, der dann quasi halt auch wirklich rundum für meinen Gast verantwortlich ist, der quasi halt auch bessere Empfehlungen an der Stelle geben kann, der quasi die ganze Guest Journey an der Stelle begleitet. Wenn ich dann aber auf den Roboter an sich schaue, brauche ich natürlich auch Personen, die Wissen über den Roboter quasi halt auch aufbauen. Das heißt, wenn Fehler passieren, wie kann ich quasi diese Fehler beheben? Wie kann ich die Schnittstelle zum Anbieter gestalten, dass die Fehler eben schnellstmöglichst dann halt auch behoben werden? Wie kann ich quasi an der Stelle Gerichte gestalten, die quasi der Roboter kocht? Das ist eine ganz spannende Diskussion auch mit Good Bites, die quasi auch sagen, okay, das Kochen verändert sich eigentlich komplett. Wir müssen das in die Ausbildung mit reinbringen, wie man quasi mit einem Roboter zusammen kocht, wie man Gerichte gestaltet. Also auch das ist quasi Wissen, was dann quasi aufgebaut werden muss, weil quasi der Roboter auch immer nur gewiss standardisiert. In dem Moment, wo quasi dann Ausnahmen auftauchen, muss ich damit umgehen, das muss ich lernen, damit umzugehen an der Stelle. Und das sind Themen, mit denen ich mich natürlich beschäftigen muss. Und dann haben wir natürlich noch dieses Thema, wie gestalte ich die Prozesse? Und da, glaube ich, wird es auch eine Art Prozessmanager geben, der quasi halt immer auf dieses Zusammenspiel zwischen Mitarbeiter und Roboter im Blick hat.
Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, das Thema war für mich immer jetzt ein blinder Fleck, habe ich noch gar nicht. Was rätst du diesen Hörern und Hörerinnen, die sagen, okay, ich möchte jetzt loslegen mit dem Thema, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen, womit lege ich los?
Also sich wirklich erstmal unterschiedliche Roboter anzugucken, auch mal aus der Branche rauszugucken und zu schauen, was gibt es denn auch von klassischen Industrieroboteranlagen, die ich vielleicht nutzen kann. Also einen KUKA, der ja quasi auch für Cocktailroboter eingesetzt wird, einen ABB, der für Burgerrestaurants an der Stelle eingesetzt wird. Also das sind alles so Anbieter, die quasi eigentlich aus anderen Bereichen kommen, die jetzt aber halt auch Anwendungen an der Gastronomie finden. Das heißt, ich sollte mich da auch mit beschäftigen. Und dann sollte ich mir natürlich genau die Frage stellen, okay, wo ist denn mein Need am größten? Wo brauche ich denn quasi an der Stelle Unterstützung? Ist es eher am Service? Ist es eher in der Küche? Und mir dann quasi ganz klar halt auch Ziele setzen und auch Anforderungen, die ich an die Technologie habe, bevor ich dann quasi auf den Markt gehe und mir das Ganze an der Stelle natürlich dann auch anschaue. Ich sollte gleichzeitig auch immer das Thema technischer Service, Wartung mir bei den Anbietern angucken. Wie ist das, gerade wenn die Anbieter aus dem Ausland kommen? Mir ist es an der Stelle geregelt, wenn Fehler auftauchen, wie schnell erreiche ich jemanden? Das sind so wichtige Themen und gleichzeitig auch, gibt es Berührungspunkte zu meinen bestehenden technischen Lösungen? Müssen die Schnittstellen quasi zwischen Roboter und Kassensystem zum Beispiel gegeben sein? Wie offen ist da an der Stelle der Anbieter? Das sind eben auch so Themen, die ich immer im Blick haben sollte.
Von Katharina haben wir einen spannenden Blick in die Zukunft bekommen. Robotik verändert nicht nur unsere Prozesse, sondern auch die Rolle und Anforderungen an Mitarbeitende in der Reinigung. Besonders hängen geblieben ist mir der Gedanke, dass neue Kompetenzen entstehen bei uns. Vom Umgang mit Robotern über Prozessmanagement bis hin zur Frage, wie Mensch und Maschine optimal zusammenspielen. Und das ist ein heute, finde ich, noch zu wenig besprochenes Thema. Einfach diese Kollaboration zwischen Technik und Mensch. Ja, zudem hat sie heute eindeutige Tipps zu relevanten Parametern bei der Roboterbeschaffung gegeben, über welche wir jetzt gleich mit Philipp Bergmann sprechen. Philipp ist bei dem internationalen Roboterhersteller Gausium verantwortlich für den Dachmarkt, kann uns also einen sehr praxisnahen Einblick geben und die Punkte von Katharina gleich am Beispiel erklären. Wie schaut das aus bei technischen Problemen, wenn dort der Mensch dann mit seiner ganzen Schulung einfach nicht mehr weiter weiß? Wie wird der Support geleistet? Weil am nächsten Tag muss ja die Reinigung wieder losgehen und da hat man ja schon einen gewissen Druck.
Definitiv. Und der Druck ist auch deutlich höher bei einer autonomen Maschine als bei einer konventionellen Maschine. Bei der konventionellen Maschine, die kann schnell ausgetauscht werden oder es kann mit einem Mob gereinigt werden. Aber wenn der Roboter kaputt ist, da haben wir nochmal einen höheren Zeitdruck, weil meistens das Personal gar nicht mehr verfügbar ist, um alternativ die Reinigung durchzuführen. Deswegen setzen wir dann sehr, sehr großen Fokus auf eine gute Servicestruktur. Wir als Hersteller verkaufen nicht direkt in den Markt, sondern verkaufen ausschließlich über ausgewählte Service- und Vertriebspartner. Mhm. Wir haben ein bundesweites Netzwerk. In der Dachregion haben wir über 70 Händler, die in der Lage sind, die Roboter zu implementieren, zu servicieren und zu reparieren.
Und wenn ich jetzt als Gastgeber mit einer Gastronomie oder Hotellerie mich entscheide, ist ein Thema für mich, weil das Problem besteht jetzt schon seit längerer Zeit und ich bekomme keine Leute oder keine Dienstleister, die das für mich machen. Ich habe das Problem Boden für mich identifiziert. Ich möchte, dass der gereinigt wird. Dann denke ich, okay, Boden, so und so viel Quadratmeter, Roboter hinstellen, fertig und es wird gereinigt. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit aus meinem Kopf. Wie sieht der ganze Prozess aus? Wie wird das in bestehende Betriebe integriert? Wie sieht das aus? Und auch das Onboarding, wie lange dauert das?
Der normale Prozess läuft so ab, dass der Kunde wird zum ersten Mal besucht. Es wird sich die Umgebung angeschaut. Was haben wir für Gegebenheiten? Was haben wir für mögliche Schwierigkeiten? Und was sind die genauen Anforderungen des Kunden? Das heißt, in dem Beratungsgespräch klären wir die Rahmenparameter. Ist Robotik überhaupt einsetzbar? Weil auch da müssen wir ehrlich sein, nicht in jedem Gebäude, nicht in jedem Setting ist ein Roboter sinnvoll einsetzbar. Wir sind als Hersteller sehr, sehr offen, was das angeht. Und auch unsere Partner sind da sehr, sehr offen. Das heißt, wir sind keine Boxmover und verkaufen an jeden, der einen Roboter möchte, sondern es erfolgt eine Besichtigung, eine Beratung. Dann wird ein Produkt empfohlen. Und in den meisten Fällen kommt es dann aber zu ersten Testings. Nicht jeder Kunde ist bereit, mehrere Tausend, Zehntausende Euro in die Hand zu nehmen, ohne das Produkt gesehen zu haben. Das heißt, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können dem Kunden das Produkt zeigen vor Ort. Wir können das bei dem Kunden in den eigenen vier Wänden einrichten und testen. Damit machen wir im Prinzip ein Proof of Concept. Wir zeigen dem Kunden also, das Produkt funktioniert, genauso wie du es dir vorstellst. Und es erfüllt deine Erwartungshaltung. Wenn dann der Kunde sich entschieden hat, das Produkt zu nehmen, dann wird eine Implementierung geplant. Die Implementierung erfolgt durch Robotikexperten. Dann können beispielsweise Zeitfenster festgelegt werden. Montags, Mittwochs, Freitags wird von 8 bis 10 gereinigt. Fläche A und B beispielsweise mit 5% Chemie. Im Bereich C brauchen wir beispielsweise 20% Chemiedosierung. Also es wird individuell angepasst, wie sich der Kunde das wünscht. Und dann ist der Roboter einsatzbereit. Dann gibt es noch ein Training, ein Hands-on-Training. Wie wird der Roboter bedient? Wie wird er gewartet? Was muss bei den kleinsten Problemen gemacht werden? Und dann ist es good to go und das Produkt ist einsatzbar.
Du hast ja jetzt schon viel Erfahrung in der Umsetzung. Kannst du mal erzählen, so im Betrieb vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, das ist eine schöne Geschichte oder ein schönes Beispiel, wie so der Alltag von Reinigungsrobotern aussieht?
Je nachdem, wie automatisiert der Kunde das haben möchte, gibt es da unterschiedliche Prozesse, wie so ein Einsatz mit einem Roboter aussehen könnte. Sagen wir, die Automatisierung ist noch in den Kinderschuhen. Das heißt, der Roboter wird manuell eingeschaltet, der Roboter wird aktiviert, wird gestartet für den Bereich 1 beispielsweise, der kommt zurück, wird dann in Bereich 2 geschickt und dort gestartet. Also es kann sehr, sehr manuell ablaufen. Was wir den Kunden aber empfehlen, ist, es soweit es geht zu automatisieren. Warum? Wir haben dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Aufgaben auch erfüllt werden, die erfüllt werden sollen, oder die Flächen gereinigt werden, die gereinigt werden sollen. Zum anderen haben wir natürlich weniger operativen Aufwand. Wir können also Timer einstellen, wann der Roboter welche Bereiche reinigt. Er kann sich automatisch wieder servicieren. Das heißt, er kann automatisch, wenn das Schmutzwasser beispielsweise voll ist, das Frischwasser leer ist oder die Batterie leer ist, fährt er zurück zu einer Station. Da kann er sich neu mit Frischwasser befüllen, Schmutzwasser entleeren oder die Batterie laden und dann die Aufgabe fortführen. Das heißt, da ist er schon sehr, sehr autonom. Wir können aber auch Integration herstellen mit beispielsweise Aufzügen, mit automatischen Türen oder Ähnlichem. Das heißt, wenn Sie einen Roboter wollen und ein Freund von Integration sind, dann muss der Mensch eigentlich nur 5 Minuten am Tag die Wartung des Roboters vornehmen. Das heißt, die Säuberung des Roboters selber, die Bürsten säubern, die Sauklippe säubern oder Ähnlichem. Ansonsten kann der Roboter 100% autonom reinigen.
Hättest du da, du sagst jetzt 5 Minuten pro Tag, pro Roboter, die sich ein Mensch damit beschäftigen muss, das ist wahrscheinlich auch von Modell zu Modell unterschiedlich und natürlich, wie groß die Fläche ist und so weiter. Also da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Aber hast du vielleicht ein paar Zahlen, die du uns mal an den Kopf schmeißen kannst, so eine Rentabilitätsrechnung, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt in Roboter investiere, gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Finanzierungsmodelle, ich kaufe, ich lease und so weiter. Was habe ich am Ende des Tages ungefähr für ein Return on Invest, wenn ich so einen Reinigungsroboter einsetze? Kannst du da was sagen?
Für KMU ist natürlich CapEx ein Riesenthema. Deswegen bieten unsere Händler neben dem ganz normalen traditionellen Verkauf auch Miete, Leasing oder beispielsweise auch Robot as a Service an. Also unterschiedliche Modelle. Das heißt, jeder Kunde könnte da ein passendes Modell für sich finden. Eine Kalkulation ist relativ schwierig, so ad hoc zu kommunizieren. Was wir doch sehr, sehr häufig erreichen, ist Return on Investment innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Ist sehr, sehr realistisch. Das heißt, in kürzester Zeit können wir das Produkt refinanzieren. Das Gute ist, je mehr Fläche, je häufiger der Roboter reinigt, desto schneller können wir dann natürlich das Produkt rentabel abbilden. Aber es kommt immer darauf an, wie häufig wird es eingesetzt, in was für Flächen und wie sieht auch die menschliche Interaktion aus. Also wie viel menschliche Zuarbeit benötigen wir, weil das spielt natürlich auch noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt dann in der letztendlichen Kalkulation.
Im Endeffekt ist das doch ein No-Brainer, ob ich einen Reinigungsroboter einsetze oder nicht. Wenn ich irgendwie ein bisschen Pain habe mit dem Thema Reinigung, dass ich Sorge habe, dass mein Dienstleister morgen kommt und irgendwas nicht ordentlich gereinigt ist, dann ist das ein No-Brainer, weil mein Invest ist jetzt, korrigier mich, wenn ich da was Falsches sage, mein Invest, den ich machen muss als Gastgeber, Gastgeberin, ich muss mich hinsetzen, mir überlegen, ist es sinnvoll für meine Rahmenbedingungen, nehmen wir den Boden, einen Reinigungsroboter anzuwenden und einzusetzen. Ist das sinnvoll? Passt das von den räumlichen Gegebenheiten? Dann muss ich Kontakt aufbauen. Dann muss ich ein Onboarding mit Schulung und so weiter durchfahren und eine Testphase. Das heißt, ich muss ein bisschen Zeit investieren. Aber dann habe ich nach 12 oder 18 Monaten, wenn ich diesen kleinen Invest getätigt habe, dann habe ich nach 12 bis 18 Monaten erstens das Thema aus meiner Agenda raus, weil es läuft. Und das zweite ist, ich spare jeden Tag den Dienstleister, der mir normalerweise den Boden reinigen würde.
Das ist absolut richtig. In der Theorie ist das ein No-Brainer. In der Praxis ist das immer ein bisschen schwieriger. Zum einen, also wie gesagt, seit 2019 bin ich in dem Bereich. Markt Education ist ein Riesenpunkt. Also der Markt muss erstmal geschult werden. Was ist möglich? Was ist umsetzbar? Warum sollte man keine Angst davor haben? Was wir jetzt die letzten 2 Jahre gesehen haben, okay, der Markt ist jetzt langsam bereit. Wir haben viele größere Rollouts auch. Viele große, namhafte Unternehmen adaptieren unsere Produkte. Das heißt, wir sehen da schon einen großen Wandel. Trotzdem, jeder kennt es, glaube ich, der Wille zu Wandel, der Wille zum Adaptieren ist immer ein großer Schritt. Und da schrecken doch viele Leute noch zurück. Was wir nur anbieten können, ist testen, ausprobieren, anschauen. Wir sind offen für viele Spielereien, alles einmal zu zeigen, näher zu bringen und den Kunden da auch die Angst zu nehmen. Mhm. Aber eigentlich ist es nur die Angst vor Wandel und Anpassung.
Okay, dann hoffen wir mal, dass wir es jetzt in dieser Folge zumindest ein Stück weit geschafft haben, diese Sorge zu nehmen und darzustellen, dass der Invest echt nicht so groß ist, dass ich mich nur einmal mit dem Kaffee hinsetzen muss und mir Gedanken machen muss und dann halt jemand ein bisschen aktiv werden muss. Hast du aber mal ein paar Beispiele, wie so Gäste und Mitarbeitende reagieren, wenn dann auf einmal so eine Technik mit ins Haus kommt?
Natürlich auch da. Skepsis ist ein Riesenthema, vor allem beim Personal. Wenn der Roboter richtig ongeboardet wird, dann ist die Skepsis relativ schnell genommen. Wie machen wir das? Wir machen einen Namenscontest für den Roboter, dann wird er ins Team ongeboardet. Das ist ein Riesenthema auf der psychologischen Ebene, das Produkt in das Team zu bringen und hilft wirklich, dass der Roboter dann akzeptiert wird und die Anwendung findet, die er finden soll. Bei Gästen ist es auch sehr, sehr spannend zu sehen, vor allem im Hotelgewerbe und in anderen Bereichen. Reinigung erfolgt eigentlich dann, wenn der Kunde das nicht sieht. Also ein Kunde soll möglichst wenig von der Reinigung mitbekommen. Das soll nachts erfolgen, wenn der Kunde bzw. der Gast schläft und nicht untertags. Mit Robotik ist es komplett anders. Robotik möchte gezeigt werden. Das Unternehmen möchte zeigen, hey, wir sind innovativ, wir sind cool vielleicht auch und wir investieren, damit sie sich als Kunde, Gast wohlfühlen. Und das ist ein Riesenpunkt, was wir zum einen nach Covid gemerkt haben. Die Leute wollen mehr Sicherheit, wollen mehr Sauberkeit und sind auch sensibler in Bezug auf Hygienethemen. Was wir aber auch gesehen haben, Robotik bzw. Technologie wird mehr und mehr akzeptiert. Klar, man hat immer mal die älteren Herrschaften, die sagen, oh, sowas hätten wir uns damals aber nicht erträumt, dass sowas jetzt hier rumfährt. Aber 99% der Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Wir erleben, dass vor allem Retail sind wir sehr, sehr stark, also im Einzelhandel, dass die Gäste oder die Kunden extra in den Store wiederkommen, weil der Sohn, die Tochter den Roboter wiedersehen möchte. Also wir merken, dass Reinigung mittlerweile durch Robotisierung zum Marketing-Tool auch werden kann, beziehungsweise einen riesen Benefit hat, wenn es um Kundenzufriedenheit geht.
Also während du das gesagt hast, habe ich mir selber mal die Frage gestellt, ich als Gast, wie sehe ich das? Dann habe ich festgestellt, okay, im Hotel, Restaurant, bist ja noch keinem über den Weg gelaufen. Aber dann habe ich mir das vorgestellt, als ich auf der Messe war, und es war jetzt bei mehreren Messen, wo ich das gesehen habe. Und was habe ich da gedacht? Und da habe ich, während du das gesagt hast, habe ich mir notiert, ja, auf der einen Seite habe ich wahrgenommen, innovativ. Es ist für mich, die haben sich ums Thema gekümmert. Die haben was investiert, auch für dieses Thema. Denen ist dieses Thema wichtig und es wird ordentlich gemanagt. Also für mich war es ein Benefit oder was Positives, eine positive Wahrnehmung, dass ich diese Roboter da habe rumflitzen sehen haben. Und genau so, wie du sagst, nehme ich das auch wahr, tatsächlich. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und ich liebe es, im Podcast mit Experten immer so ein bisschen in die Kristallkugel zu schauen, was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu und was ist aus deiner Perspektive, du hast sicherlich auch schon einiges auf der Roadmap, was sind für dich Innovationen oder neue Funktionen, mit was rechnest du in den nächsten Jahren in der Reinigungsrobotik?
Reinigungsrobotik ist ein sehr, sehr schnell wachsender und sich wandelnder Markt. Wir sehen immer mehr Funktionen, wo wir vor 3 Jahren gedacht hätten, das wäre in so einem kurzen Zeitrahmen nicht möglich. Deswegen ist es spannend, da in die Glaskugel zu schauen. Wo ich denke, dass sich das hinentwickelt, sind primär 2 Punkte. Zum einen wird es darum gehen, manuelle Wartung durch Personen mehr und mehr auszulagern. Das heißt, die Wartung des Roboters selbst dahingehend weiter zu automatisieren, dass der Mensch für diese Tätigkeit weniger benötigt wird. Das ist gar nicht so simpel, aber wir sehen gute Fortschritte in die Richtung. Und der 2. Punkt sind vermutlich Schnittstellen bzw. Integration. Was, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, es schneit. In Hamburg schneit es sehr, sehr selten. Wir können beispielsweise Integration herstellen mit anderen Plattformen, dass wir die Daten von einem Wetterservice beispielsweise empfangen der Roboter die Daten verarbeitet und merkt, okay, im Umkreis von meinem Hotel hat es gerade geschneit. Ich muss eigentlich den Eingangsbereich nicht reinigen. Ich habe jetzt aber die Info bekommen, es hat gerade geschneit. Okay, ich reinige den Eingangsbereich jetzt so lange, bis es nicht mehr schneit, damit wir weniger Unfallgefahren haben, damit die Gäste nicht das Streusalz im Fünf-Sterne-Foyer sehen oder ähnliches. Also das wird dahin gehen, dass wir auch da den Punkt, den wir vorhin besprochen hatten, die Person, die wir jetzt noch brauchen zum Mitdenken, zum Prozesse optimieren, adaptieren, dass auch das mehr dahin geht, dass es automatisiert ist, was die ganze Thematik natürlich nochmal deutlich, deutlich interessanter macht.
Und glaubst du, dass in 10 Jahren überhaupt noch Menschen benötigt werden, um eine Reinigung durchzuführen?
Auch da schwierig, eine Estimation abzugeben. 10 Jahre, da wird sich sehr, sehr viel tun. Glaube ich in 10 Jahren, dass wir mehr Roboter-Reinigungsmaschinen verkaufen als traditionelle Reinigungsmaschinen? Ja, definitiv. Werden wir die Person trotzdem benötigen? Auch davon bin ich noch überzeugt. Also ich glaube, dass wir trotzdem in 10 Jahren noch die Person benötigen, um Sonderreinigungen durchzuführen oder die kleinen Feinheiten zu übernehmen, die der Roboter bis dahin vielleicht immer noch nicht kann. Aber aufgrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels und der ganzen anderen Themen sehe ich da immer noch eine zukünftige Kollaboration, die aber dann wahrscheinlich auf einem Level ist, dass es gesund ist und die Reinigung, die benötigt wird, auch abgebildet werden kann.
Vor allem viele, viele Tätigkeiten im Bereich der Reinigung sind dann ja auch schwer oder unbequem, oder dann gibt es dann wahrscheinlich eher Menschen, die dann das Thema Reinigungsrobotik-Manager übernehmen und dann betreuend tätig sind und dann halt einen wesentlich angenehmeren und besseren Arbeitsplatz haben als heute.
Definitiv. Das ist das Ziel.
Okay. Dann sprechen wir uns in 10 Jahren nochmal wieder und gucken, wie weit wir dann auf unserer Reise gegangen sind und wie weit das Thema dann ist. Ich finde es mega spannend, weil es nimmt eine Geschwindigkeit auf. Man muss natürlich immer ein bisschen abgrenzen, was sieht man dort bei Social Media für Videos, die natürlich dann auch viel Marketing sind und gar nicht so der Realität entspricht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen und abgrenzen. Aber ich bin mega begeistert, was so diese Geschwindigkeit angeht und was da alles regelmäßig in welcher Geschwindigkeit neu dazukommt.
Was ich da gerne noch einmal ergänzen würde, Marketing, Riesenthema. Robotik funktioniert oft nicht so, wie es promotet wird. Was wir allerdings in der Bodenreinigung sehen, das Thema, was ich von Anfang an kommuniziert hatte, das ist wirklich eine Lösung, die funktioniert, beziehungsweise eine Anwendung, wo wir mit Robotik einen Riesenunterschied und einen Mehrwert bieten können. Und das zeigen wir auch in den Verkaufszahlen. Wir verkaufen mittlerweile 5-stellig im Jahr Roboter, haben über 40.000, 50.000 Roboter im Markt. Also das ist schon eine Anzahl, wo wir merken, okay, da ist Bedarf, es funktioniert. Und da wir das seit 2017 machen, sehen wir die Wachstumskurve. Und wir freuen uns auf viele, viele weitere Roboter, dass auch du deinen ersten demnächst endlich mal siehst, Markus.
Ja, du meinst aber diese 5-stelligen Zahlen im Dachraum, die allein im Dachraum verkauft werden?
Im Dachraum sind wir bei 4-stelligen Zahlen, ja, pro Jahr. Weltweit sind wir bei 5-stellig.
Ja, aber es ist krass. Ich meine, das ganze Thema Marketing, ich will es jetzt nicht zu weit ausufern lassen, aber diese Marketing-Videos, diese hochglanzpolierten Videos, die nicht der Realität entsprechen, die tun natürlich auch etwas für uns, weil die bringen das Thema nach vorne, dass die Leute das Thema auf der Agenda haben. Und deswegen ist es auch grundsätzlich was Gutes. Man muss halt immer nur bewusst sein, wenn man sowas sieht, das ist noch nicht unbedingt markttauglich. Aber es tut was für unser Thema, spielt darauf
ein. Absolut, absolut. Deswegen anschauen, selber testen, selber herausfinden, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das Thema anzunähern.
Ja, mein Lieben, damit sind wir nun am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr eines aus diesen 3 Gesprächen mitnehmen könnt, dann hoffentlich das Thema Reinigung und ganz generell Automatisierung ist kein Zukunftsversprechen mehr. Es ist Gegenwart, heute. Wir haben heute gesehen, dass sich das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln entwickelt. Martin hat gezeigt, warum gerade kleinere Küchen und Betriebe anfangen müssen, Prozesse neu zu denken und nicht aus Spielerei, sondern aus echtem Druck heraus. Katharina hat den Rahmen aufgemacht und eingeordnet, was technologisch Sinn ergibt, wo Grenzen liegen und warum es ohne klare Verantwortung und Struktur eben einfach nicht funktioniert. Und Philipp hat dann sehr konkret gemacht, wie Robotics heute schon im Alltag läuft. Nicht als Ersatz für Menschen, sondern als Werkzeug, um verlässlich Qualität und Entlastung reinzubringen. Und genau das ist für mich der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, ob Technik kommt. Sie ist längst da. Die Frage ist nur, ob du da draußen sie aktiv gestaltest oder ob du irgendwann von ihr überrollt wirst. Ganz ehrlich, du musst morgen keinen Roboter kaufen. Nein, absolut nicht. Aber du solltest anfangen, dir die richtigen Fragen zu stellen. Wo habe ich heute meinen Pain? Wo fehlen mir heute die Menschen? Und wo könnte Technik mir helfen, wieder ein bisschen ruhiger zu schlafen? Also, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn das bei dir ausgelöst wurde, gerade diese drei Fragen, dann hat diese Folge ihren Job gemacht. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit am Ohr geblieben bist. Und ich kann nur sagen, bleib neugierig, bleib offen und vor allem bleib in der Umsetzung. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Küchenerde Podcast. Macht es gut und ciao, ciao.